Ja, ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Podcast, dem Toni von Speedweek. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir oder ich unterhalte mich oder philosophiere mit euch gemeinsam über MotoGP und Co. Und ich hoffe, dass ich es dieses Jahr in regelmäßigeren Abständen schaffe. Aber lasst uns nicht so lange quatschen. Um was soll es in dieser Folge gehen? Es soll um meine Einschätzung zur MotoGP-Saison 2026 gehen. Was erwarte ich von den Fahrern? Und oh mein Gott, wir müssen eigentlich schon wieder über was anderes reden, wo ich gedacht habe, das kommt erst später. Aber ja, wir haben heute den 30. Januar, wo ich das aufnehme. Deswegen lasst uns erstmal reinstarten mit dem normalen Programm und wir arbeiten uns schön langsam, unaufgeregt von hinten nach vorne durch. Ja, welches Werk ist am langweiligsten? Ja, da kann man eigentlich nur sagen, es gibt kein langweiliges Werk aktuell. Und ja, schauen wir uns deswegen vielleicht das augenscheinlich langweiligste Werk an, nämlich Aprilia. Also, ja, Aprilia, fangen wir erstmal mit der Satellitenmannschaft an. Trackhouse Aprilia hat einen guten Leistungssprung letztes Jahr, vor allem mit Raúl Fernández gemacht. Ganz ehrlich, ich hätte nie unterschrieben, dass aus dem Jungen mal ein wirklicher Podest- und Siegkandidat wird. Er hat es aber letztes Jahr bewiesen. Und inzwischen hat er mich zumindest überzeugt. Was auf seiner komischen Familien-Mafiosi-Seite ist, ist wieder was anderes. Aber ich denke, Raúl Fernández definitiv dieses Jahr sein Ziel, die Top 10. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Und vielleicht eben, dass er wirklich konstant ja versucht, um Plätze, um die Top 5 zu fahren. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Ai Ogura, den Moto2-Weltmeister von 24. Ja, letztes Jahr, muss man dazu sagen, guter Auftakt gewesen in Buriram mit Platz 5 und ich glaube 4. war er im Sprint. Aber dann hat es ein bisschen nachgelassen. Woran lag das? Da muss man auch wieder so ein bisschen gucken. Das lag einfach daran, dass der Ai Ogura letztes Jahr dauerverletzt war. Na, also erstmal kam dann nach dem starken Einstand so ein bisschen der Realitätsschock und dann viele Verletzungen. Le Mans, glaube ich, war was. Assen hat er sich verletzt, dann in Misano ist er gestürzt, musste sein Heimrennen auslassen. Also der Junge wurde schon ordentlich gebeutelt. Trotzdem, ich denke, Ai Ogura, etwas schwächer als Raúl Fernández, einfach aufgrund der fehlenden MotoGP-Erfahrung, aber ich denke auch so Top 12 sollte so seine Ambition sein, am Ende des Jahres dort zu landen. Ja, und weil wir bei Aprilia sind, gehen wir gleich ins Werksteam. Und oh mein Gott, fangen wir erstmal mit der Konstante an, namens Marco Bezzecchi. Letztes Jahr bombastisch, ne? Also hat den Silverstone gewonnen. Hat er nochmal irgendwo gewonnen? Nee. Aber er war dauernd auf dem Podium und hat abgeliefert ohne Ende und ist zu Aprilias, sag ich mal, Liebling geworden. Ne? Also die Kombination Aprilia-Bezzecchi, die passt. Und ja, man kann einfach sagen, Aprilia hat hier endlich den italienischen Siegfahrer gefunden, den man dringend braucht. Aber auch die Aprilia RS GP hat sich selbst verbessert. Also nicht selbst verbessert, aber die Ingenieure haben eine wunderbare Arbeit geleistet. Die haben aus einem Hinterwäldler-Bike, hätte ich fast gesagt, war es nie wirklich, aber aus einem Bike, was nicht der Ducati ebenbürtig war, haben sie den Spieß umgedreht und zum Ende der Saison sah es tatsächlich so aus, als hätte man leistungstechnisch die Ducati überholt. Das war eine Meisterleistung und dementsprechend ist mit Marco Bezzecchi, Entschuldigung, ich bin immer noch leicht erkältet, ist mit Marco Bezzecchi einfach zu rechnen. Top 3. Auf jeden Fall. Ich glaube, er wurde letztes Jahr sogar WM-Dritter. Kann das sein, ne? Ja, ich glaube schon, ne? Und dann kommen wir zu dem Unheil. Oh, ich hab so einen Frosch im Hals. Es ist so ein Unheil. Das kann ich euch kaum antun. Es geht um Jorge Martin. Ja, genau, Jorge Martin. Ich mag ihn nicht. Ich muss natürlich immer neutral sein, muss man sagen. Ne? Bei meinen Artikeln gilt immer, Neutralität ist eine Bürste. Ich mag ihn nicht, seitdem er es letztes Jahr bei Aprilia so dermaßen verschissen hat. Man muss aber auch verstehen, letztes Jahr, die Situation ist da zustande gekommen, weil seine Psyche wirklich extrem angeknackst war. Das Problem war, es war wirklich schlecht, ja, gemanagt. Und es gibt so gut wie keinen, der überhaupt noch daran glaubt, dass der gute Herr Martin nächstes Jahr beim Team Aprilia fahren wird. Also in der Werksmannschaft. Ich glaube es auch nicht. Und ich denke, Top 10, ja. Aber ich glaube, da wird sich jetzt nicht den Arsch kaputt rackern, weil Martin weiß ganz genau, bei Aprilia hat er verschissen, ne? Also, es würde mich wundern, wenn wir ihn dieses Jahr auf einem Niveau sehen, was dauerhaft auf dem Niveau eines Marco Bezzecchi ist. Na, ich würde sogar sagen, dass er sich eher, ja, so Richtung Raúl Fernández orientieren muss. Deswegen glaube ich nur Top 10. Man muss jetzt dazu sagen, es gab ja einige Entwicklungen. Es kann sein, dass zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme schon wieder der neueste hier draus ist. Ich predikte jetzt schon mal, Jorge Martin wird nächstes Jahr im Yamaha-Werksteam fahren. Es wird seine letzte Chance sein. Er wird wieder in einem Werksteam fahren. Meiner Meinung nach absolut eigentlich ungerechtfertigt. Andererseits, Yamaha hat nicht wirklich eine Wahl, als ihn zu verpflichten, wenn Martin auf dem Markt ist. Warum, dazu kommen wir dann in ein paar Minuten. Aber ja, Martin wird nicht bei Aprilia bleiben. Und ich glaube, da wird jeder, der sich nur ein klein wenig mit der Materie auskennt, zustimmen. Wir wollen uns aber nicht zu lange auf diesen Martin festnageln. Wir wollen natürlich gucken, was machen denn die anderen Piloten. Und damit haben wir Aprilia abgehakt. Machen wir weiter mit erstmal was anderem. Ducati. Ja. Hurra. Fangen wir an mit VR46, sozusagen dem jüngsten Ducati-Teammitglied. Ja, oder das Älteste, je nachdem, wie man sieht, ne, was dann Vorgängerteam etc. war. Ja, was kann man dazu sagen? Wir haben Fabio Di Giannantonio, der wieder mit einer Werksmaschine fahren wird. Ich denke, das wird wieder so werden wie immer. Top 6, Top 7 ungefähr. Vielleicht mal mit einem Sieg zwischendurch und einem Podium, aber so richtig, glaube ich, überzeugt Di Giannantonio nie. Er ist für mich halt kein Weltmeistermaterial, ne? Also, da sehe ich andere Fahrer auf einem anderen Level, die deutlich besser zurande kommen. Für ihn spricht, es ist jetzt seine, ich glaube, fünfte Saison. Er kennt die Ducati in- und auswendig. Ich glaube, es gibt kaum einen anderen Fahrer außer Francesco Bagnaia, der genauso lange auf dem Bike unterwegs ist. Also, seine Erfahrung spielt da eine wichtige Rolle. Auf der anderen Seite haben wir Franco Morbidelli. Morbidelli muss sich strecken. Also der muss wirklich dieses Jahr sportlich liefern. Der hat mehr geliefert auf der Strecke, allerdings mit Negativschlagzeilen wie hat XY abgeräumt oder ist mit seiner Fahrweise aufgefallen. Ich glaube, es gab da wieder was mit Aleix Espargaró während eines Rennens, wo er negativ aufgefallen ist. Ist mir persönlich alles egal irgendwie, aber muss ich sagen, auch wenn ich Morbidelli gerne verteidige, er ist jetzt auch fast 9 Jahre, 8 Jahre, geht in seine, ich glaube, 9. Saison. 9. Saison geht er jetzt, ne? Er geht in seine 9. MotoGP-Saison. Ich sag noch öfters 9, wenn ihr das wollt, ne? 6-7. Verstehe ich nicht, was das überhaupt ist mit dem 6-7, aber zurück zum Thema. Morbidelli, ja, denke ich auch so, die Gian Antonio-Niveau. Die nehmen sich beide nicht viel. Die nehmen sich nicht viel fahrerisch, aber beide sind nicht das Nonplusultra von den Top-Leuten, die es gibt. Ne, also solide, aber ja, Valentino, wenn er wirklich um den Titel kämpfen will, braucht er da andere Piloten. Und da rede ich nicht von Celestino Vietti in der Moto2. Ja. Das nächste Ducati-Team ist Gresini. Ich denke, Fermin Altherr ungefähr auf dem Niveau vom Vorjahr. Von Anfang an allerdings ein bisschen konstanter, wird auch auf dem Niveau von Digia und Morbido fahren. Ja, vielleicht. Also ich habe ihn auch letztes Jahr unterschätzt, muss ich ehrlicherweise zugeben. Er hat sich aber wirklich gut gehalten. Fermin Altherr. Ich kann diesen Namen auch nie aussprechen. Jedenfalls, er hat sich da wirklich gut gehalten und man muss da Respekt aussprechen. Aber man muss auch ehrlich sein, er muss das Ganze auch erst mal 2 Jahre hinter sich bringen. Ne? Ein Acosta hat das gemacht, der hat sich über 2 Jahre bewiesen in der MotoGP, schafft das auch ein Aldeguer. Ne? Und wenn er dann dieses Jahr nicht wieder ab und zu aufs Podium fährt oder um Siege, ja, dann ist das wieder so, ja, ein etwas jüngerer Jorge Martin eben, ne? 10 Jahre fast jünger. Na gut. Also das ist meine Einschätzung zu Fermin Altherr. Und dann haben wir Alex Marquez. Ja, Alex Marquez. Was gibt es dazu zu sagen? Der Typ ist ein Genie. Wie sein Bruder. Er hat bloß länger gebraucht. Auch bei ihm gilt, er muss jetzt mal eine 2. Saison die Leistung zeigen, die er konnte. Und da liegt es auch ein bisschen dran, was hat er für Material? Ist das Material ähnlicher entwickelt worden zur GP24? Dann wird er ein einfaches Ding haben. Ne? Dann wird er wirklich sagen, oh, vom Grundgefühl her passt das für mich. Und das wird dann Bombe. Es könnte aber auch sein, dass es andersrum ist, dass er, naja, dass er das Material eben eine Weiterentwicklung der GP25 ist. Und dann könnte der Sprung ganz schön heftig werden für den Alex, der ja dieses Jahr Werksmaterial fährt. Ja, also es wird in dem Falle ziemlich interessant zu sehen, wie sich der Alex schlägt, ob er nochmal über so einen langen Zeitraum um den Titel fighten kann. Und ob er dann auch wieder so ein paar Ermüdungserscheinungen zum Ende der Saison aufweist. Meine Meinung. Ansonsten auch für mich aktuell, denke ich, wäre alles außerhalb der Top, ja, sagen wir mal 4, eine absolute Enttäuschung. Haben wir Gresini schon fertig und dann kommen wir zum Werksteam. Ducati, Lenovo. Ja, was gibt's da zu sagen? Wir haben Licht. Wartet. Wir haben auf der einen Seite das Licht. Das Licht von Marc Marquez. Und auf der anderen Seite haben wir das Mordor von Francesco Buonaia. Ja, so kann man es ungefähr beschreiben. Also wir haben auf der einen Seite Marc Marquez. Ich denke, das wird spannend sein zu sehen, wie er sich dieses Jahr hält nach seiner doch recht schweren Verletzung, wo er allerdings diesmal gesagt hat, ich mache die lange Pause, verzichte auf den Rest der Saison, ich habe nichts zu verlieren, den Titel, den hatte er schon. Und dann wird es interessant zu sein, sehen wir einen Marc Marquez wie 2025 oder nicht. Um was anderes geht's eigentlich nicht. Und ich denke, wir gehen davon aus, Marc Marquez wird auch dieses Jahr wieder die große Hausnummer sein. Also der Dominator eigentlich der 1000-Kubik-Ära, die ja dann dieses Jahr zu Ende geht. Und wir können uns sicher sein, dass er seinen Vertrag bei Ducati verlängern wird. Das Nummer 2-Bike ist Francesco Bagnaia. Und dort wird es interessant sein, ja, in welche Richtung hat Ducati entwickelt. Ging es wieder zurück auf die GP24? Top für ihn. Ist es eine Evolution der GP25? Oh, na dann wird es interessant. Ich wünsche ihm nicht nochmal so eine Saison, weil es war letztes Jahr schon vor allem im letzten Saisondrittel, da hatte er ja immer diese Leuchtturm-Highlights. Sieg, Doppelsieg in Motegi, Sprintsieg, glaube ich, in Phillip Island und am Sonntag ging gar nichts mehr zusammen. Und das war unerklärlich. Der Mann war wie ausgewechselt. Das habe ich so verglichen wie mit mir, wenn ich nach 10 Stunden Arbeit nach Hause komme und da der Tag ist rum. So in etwa habe ich den Mann gefühlt, komplett am Ende, komplett am Burnout. Habe ich nicht. Also wir alle haben Burnout, aber ist ein anderes Thema, falls ihr da Probleme habt. Sorgentelefon bitte anrufen. Aber Bagnaia war wirklich zerstört. Und es könnte sein, dass er vielleicht dann auch sagt, ja, ich bin nicht mehr die Nummer 1, es wird mir nicht mehr das Vertrauen entgegengebracht. Ich gehe mal in fremde Lager schnüffeln. Sei bloß mal gesagt, ne? Also ich bin auch nicht der Erste, der sagt, dass er vielleicht auf einem anderen italienischen Bike sitzen könnte in Zukunft. Habe ich nicht prophezeit. Waren andere Leute. Gut, damit haben wir Ducati auf jeden Fall fertig. Machen wir weiter mit einem japanischen Werk, nämlich machen wir erstmal Yamaha. Pramac Yamaha. Ja, wir haben mit Jack Miller auf jeden Fall einen, ich habe auch nicht gesagt gerade, was für eine Position die machen sollen. Marc Marquez ist klar Titel und Bagnaia Top 3. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Jetzt kommen wir zu Yamaha. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz richten. So, muss auch mal ganz kurz hier ein bisschen das Mikro richten. Ja, wir haben zum einen den Jack Miller. Ja. Ich meine, es ist Jack, ne? Also Jack ist eine Legende. Wir freuen uns, dass er wieder dabei ist. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, das Zeug zum MotoGP-Champ hat er nicht mehr. Gibt auch ein paar andere Piloten, wo wir uns fragen, ja, gut sind sie, aber sie haben nicht mehr das Zeug zum MotoGP-Champion. Und darunter zähle ich Jack. Aber was Jack ist, er ist ein Entwicklungstier. Er ist ein absoluter Entwicklungsfahrer. Nicht umsonst war er bei KTM. Nicht umsonst war er bei Ducati. Nicht umsonst ist er jetzt bei Pramac Yamaha. Und kann mit seiner ganzen M1-Expertise, beziehungsweise mit seiner ganzen V4-Historie, kann er da zurückblicken und hat einen unglaublich hohen Erfahrungsschatz, auf den Yamaha nicht verzichten kann. Und schaut man sich auch an, wie die gegenwärtige Entwicklung ist, nicht verzichten kann und wird. Also Jack Miller für mich, ja, ich würde sagen, Top 15 sollte seine Ambition sein. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Wobei wir auch sagen müssen, wir wissen nicht, wie die funktioniert, also wie sie einschlagen wird, ne, der Screamer-Motor. Dann haben wir Toprak Razgatlioglu. Also wir müssen nicht groß raten. Toprak wird eskalieren. Das wird die Zukunft sein von Yamaha die nächsten 3-4 Jahre. Der wird den Motor weiterentwickeln. Der wird alles machen dafür, dass Yamaha konkurrenzfähig ist. Er hat endlich seine Chance auf den Traum MotoGP. Und ich denke, vom Gesamtniveau her, Marc Marquez-Niveau. Also sorry, anders kann man das nicht sagen. Toprak gehört zu demjenigen, der auf dem schlechtesten Bike sitzt und einer der Top-3-Fahrer auf jeden Fall der MotoGP ist. Aber am Ende des Jahres, glaube ich, wird man eher sehen, ja, es wird ein Umstiegsjahr sein. Top 15 hier und da ein Highlight, mehr wird das nicht. Und dann das Yamaha-Werk. Sie machen hier ganz kurz Alex Rins. Die Zeit von Rins ist vorbei. Ich bin ein Riesenfan von ihm gewesen bei Suzuki-Zeiten, aber auch LCR Honda fing ja gut an, aber dann kam die Verletzung und seitdem ist er ein Schatten seiner selbst. Ich denke, Rins wird dieses Jahr, wenn kein Wunder passiert, die MotoGP verlassen. Also das ist für mich so ein Kandidat. Das ist für ihn so sein Abschiedsjahr jetzt und dann vielleicht Karriereende schon. Finde ich schade. Ist ein Riesentalent, aber man merkt es einfach, da fehlen 3-4 Zehntel Sekunden seit dem Crash und das wird nicht wirklich was. Ein paar Highlights vielleicht auch hier wieder, aber ich sag mal ganz ehrlich, ich sehe ihn so im Bereich der Top 20 in der Wertung. Also eher im ganz hinteren Bereich wieder. Das tut mir leid, Alex. Hab ein tolles Foto von dir. Glaube ich noch, auf meinem alten Handy. Auf Google Fotos. Und oh Mann, jetzt musste ich erstmal schlucken. Und dann haben wir Fabio Quartararo. Fabio wird Yamaha verlassen. Ich wiederhole. Fabio Quartararo wird Yamaha verlassen.
Also muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, dass das eigentlich nicht überraschend kommt, weil man hat es die letzten Jahre schon gemerkt, Fabio Quartararo war richtig angepisst, weil Yamaha einfach nicht die Fortschritte machte und man kann es deswegen verstehen. Er wird zu Honda wechseln, was man verstehen kann, denn Honda hat offensichtlich Fortschritte gemacht. Und ja, wie er dieses Jahr performen wird, keine Ahnung. Also Fabio hat seinen Sitz sicher, er wird bis zur Mitte der Saison, denke ich, wirklich alles geben. Und wenn er merkt, die Yamaha ist ein Reinfall, bevor ich mir jetzt hier die Knochen breche, dann fahre ich lieber ein Zehntel Sicherheit, dann fährt er mit Jake Miller mit. Also ich bin gespannt, wie es wird. Na, also ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil wir können die M1 nicht einschätzen, wie sie dieses Jahr wird. Lass mal uns überraschen. Ist ein Blick in die Glaskugel bei Yamaha.
Ja, damit sind wir rum. Mein großer Rückblick auf diese Saison. Ich versuche die Folgen, wie gesagt, 14-tägig rauszuhauen. Immer gerade das, was mir so auf dem Herzen brennt, was euch vielleicht auf dem Herzen brennt. Aber ich sage euch jetzt schon mal, es wird nicht immer geschehen, weil ich aktuell wieder im Umzug bin, Studium fertig, Umzug kommt. Du hast wirklich kaum Zeit. Aber ist egal. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Schaltet ruhig wieder ein. Ne? Und ich hoffe, das Format des einfachen Rumgelabers, ich glaube, ich nenne den Podcast einfach Rumgelaber der MotoGP Saison 2026 oder Season 2026, wird was werden. Ansonsten schaltet einfach ein, wenn ihr Bock habt und ja, irgendwie jemanden zuhören wollt. Ciao.
Jo, Nachtrag. Es ist jetzt der 31.01. und gestern ist schon die große Meldung. Na, was heißt große Meldung? Immer noch das immer deutlicher werdende Gerücht herumgegangen, dass wir 2027, das wird ein eigenes Thema werden, Pedro Acosta im Ducati-Werksteam sehen. Es ist nichts bestätigt. Es ist ja auch bei Cartararo nichts bestätigt. Deswegen warten wir einfach ab. Aber ich wollte diese Information einfach mal ganz kurz noch streuen. Wahrheitsgehalt wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, aber lasst euch überraschen.